Als der große amerikanische Bilderbuchkünstler Morris Sendak in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gefragt wurde, ob er nicht Lust habe, eine neue Ausgabe der Grimmschen Märchen zu illustrieren, entgegnete er entgeistert:
Jeder macht Grimm. Warum nochmal Grimm machen, wenn man nichts Besonderes zu sagen hat?
Doch dann machte er sich umso eifriger ans Werk. Und wie seine Grimm-Ausgabe aus dem Jahr 1974 bewies, Sendak hatte den Legionen an Grimm-Illustrationen doch noch eine Menge Besonderes hinzuzufügen.
Es war einmal eine kleine süße Dirne. Die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen.
Die beiden ersten Bände der Kinder- und Hausmärchen, die 1812 und 1815 erschienen, waren unbebildert, weil, nach Meinung der Brüder Grimm, die Märchen selbst in Bildern sprachen und weil ihre Sammlung sich von den gängigen, populären Märchenbüchern seriös abheben sollte. So war der englische Illustrator und Karikaturist George Cruikshank der erste Illustrator. Er schuf 1823 12 Illustrationen für die englische Ausgabe. Mit ihnen begann die ungeheure Erfolgsgeschichte der Märchen. In den vergangenen 2 Jahrhunderten haben sich fast alle großen Illustratoren von den Grimmschen Märchen begeistern und herausfordern lassen. Die Grimmsche Märchenillustration spiegelt 200 Jahre Buchillustration.
Allerdings muss man sehen, traditionell war die Illustration von Kinderbüchern, aber auch von Märchenbüchern sehr konservativ über lange Zeit. Sie vollzieht aber die Trends in der allgemeinen Illustration, auch in der Entwicklung der bildenden Kunst nach. Allerdings lange Zeit mit einem zeitlichen Abstand, der allerdings kleiner wird, je näher wir uns an die Gegenwart heranbewegen. Erklärt sich auch daraus, dass eben Kinderbücher von Erwachsenen gekauft werden, die sich natürlich stark an dem orientieren, was sie selber gekannt und benutzt haben.
Bernhard Schmitz, Kurator im Bilderbuchmuseum Burgwissem in Troisdorf, führt durch die dort heimisch gewordene Rotkäppchensammlung. Um die 1000 Bücher, zahlreiche Gemälde, Grafiken, Originalzeichnungen und Objekte werden hier aufbewahrt. Bernhard Schmitz ist Kenner und Liebhaber der Märchenillustration. Er betreut die Rotkäppchensammlung des Zürcher Ehepaars Waldmann, die im Jahr 2002 nach Troisdorf kam. In über 30-jähriger Sammeltätigkeit hatten Elisabeth und Richard Waldmann eine ungewöhnlich vielfältige Rotkäppchensammlung zusammengetragen. Dass sie sich auf dieses Märchen spezialisierten, ist nicht verwunderlich. Ist das Rotkäppchen doch neben dem Dornröschen und dem Aschenputtel eines der drei bekanntesten und beliebtesten Grimmschen Märchen. Das Rotkäppchen eigne sich auch darum besonders gut zur Illustration, weil es eine psychologisch vieldeutige Handlung und dazu Sex and Crime biete, meint Bernhard Schmitz. Zwei Faktoren, die zurückgehen auf die französische Vorform des Märchens aus dem 17. Jahrhundert von Charles Perrault.
Bei Perrault ist es so, dass er ein Rotkäppchen, ähnlich wie die Grimms hier auch, nicht als kleines Kind sieht, sondern als junge Frau. Bei Grimms ist es eine Dirn, also ein unverheiratetes Mädchen. Und der Wolf steht einfach für das etwas animalische, sexuelle des Mannes. Bei Perrault ist es also so, dass er am Ende des Märchens dann mit seiner Moral kommt und die lautet sinngemäß, junge Mädchen sollten sich hüten, mit jungen Wölfen mitzugehen, weil dann kommen sie halt in schwierige Situationen.
Geht man mit Bernhard Schmitz zusammen an den Vitrinen der Rotkäppchensammlung im Bilderbuchmuseum entlang, so kann man über 200 Jahre Märchenillustration studieren. Charles Perraults Petit Chaperon Rouge aus dem Jahr 1657 lief deutlich erotischer und drastischer ab als die Grimmsche Version. Der Wolf agiert dort als galanter Verführer. Seine Aufforderung, Rotkäppchen möge nackt zu ihm ins Bett steigen, befriedigte das Bedürfnis nach Pikanterie am französischen Hof. Außerdem endet Perrauts Geschichte mit dem Verschlingen von Großmutter und Enkelin.
Der Wolf dachte bei sich: Das junge, zarte Mädchen, das ist ein guter Bissen für dich. Wie fängst du es an, dass du den kriegst?
Gerettet werden die beiden erst von den Grimms. Im Jahr 1825 erschienen die ersten deutschen Rotkäppchen-Illustrationen in der kleinen Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen. 7 Kupferstiche hatte der Malerbruder Ludwig Emil Grimm beigesteuert. Er stellte seine Illustrationen dem jeweiligen Text gegenüber. Die liebevolle und kleinteilige Darstellung aller Gerätschaften und die trauliche Atmosphäre lassen schon das Biedermeier vorausahnen.
Generell gibt es in den verschiedenen Regionen und Ländern unterschiedliche Traditionen der Illustration. Für die deutsche oder deutschsprachige ist sehr wichtig Ludwig Richter mit seinen sehr süßen, fast puttenhaften kindlichen Gestalten. Bei den Engländern haben wir sehr viele Illustratoren, die ursprünglich oder auch nebenher aus der Zeitungskarikatur kamen und die eher dieses Gruselelement betonen. Also bei Cruikshank sind die Grimmschen Märchen eher im Stil einer Gothic Novel illustriert. Bei den Franzosen haben wir natürlich auch wieder die Tradition des Feenmärchens.
Wie viele Epochen, Stile und Strömungen entfalteten sich im 19. Jahrhundert? Ausläufer der Klassik bzw. des Klassizismus, die Romantik und das Biedermeier, der Realismus und der Naturalismus, der Historismus und der Jugendstil hinterließen ihre Spuren in der Kunst. Und mit gebührender Verspätung auch in der Märchenillustration. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts steigen die Verkaufszahlen von illustrierten Märchenausgaben rapide an.
Da muss man einfach 2 Faktoren sehen, die da hineingespielt haben. Zum einen sind die Märchen ja dann wirklich ein populärer Lesestoff, vor allen Dingen für jüngere Leser. Und da haben wir traditionell dann fast immer eine Bebilderung begleitend. Und zum zweiten spielt natürlich die Entwicklung der Drucktechnik eine Rolle. Das heißt, man kann preiswerter illustrieren und dann im späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts sie auch farbig drucken. Und das ist natürlich dann auch ein Kaufanreiz. Um 1800 haben wir noch einen kleinen Buchmarkt, um 1900 ist das Buch ein Massenprodukt, das sich natürlich gegenüber sehr vielen anderen ähnlichen Produkten unterscheiden und hervorheben muss. Und das geht sehr gut durch Illustration und vor allen Dingen auch durch ein spannendes, buntes, fast aggressives Deckelbild.
Der Wolf drückte auf die Klinke, trat hinein und ging, ohne ein Wort zu sprechen, geradezu an das Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann nahm er ihre Kleider, tat sie an, setzte sich ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts beginnen die Verlage mit der Herstellung von Märchenbilderbüchern in Reihen. Dazu kommen Märchenbilderbogen in hohen Auflagen. Auf einem lose verkauften Blatt wird die ganze Geschichte mit wenig Text und vielen bunten Bildern illustriert. Womit auch auf Jahrmärkten und von fliegenden Händlern ein immer größer werdendes Publikum erreicht und unterhalten werden kann. Ein sehr schönes Beispiel für die hochwertigen Märchenillustrationen des späten 19. Jahrhunderts bietet Walter Cranes Sammelband Household Stories from the Collection of the Brothers Grimm, erschienen 1882 in London.
Das aber ganz und gar natürlich dem Jugendstil, Art and Craft Bewegung verbunden ist. Also eine eher sich an ein Pseudo-Mittelalter orientierende, auch wieder sehr vornehme Gesellschaft oder sehr höfische Situation, die hier illustriert werden.
Walter Cranes Little Red Cap beginnt mit einem Schmuckbuchstaben, ähnlich denen in einer mittelalterlichen Handschrift. Kleine gerahmte Vignetten begleiten den Text wie Wandfriese. Die Anmutung ist hübsch, gefällig und edel. Gefahr scheint von dem bösen Wolf nicht auszugehen, trotz seiner Übergröße. Was für die Entwicklung der Märchenillustration im späten 19. Jahrhundert symptomatisch ist. Der Wolf wird immer größer und hundeähnlicher. Schließlich kennen Illustratoren und Publikum kaum noch Wölfe. Das Rotkäppchen schrumpft dagegen, wirkt gegenüber dem Wolf wie ein 3- bis 5-jähriges Kind. Was Kindern die Identifikation noch einmal erleichtert. Rotkäppchen hat auch keine Angst mehr vor dem Wolf. Er wirkt in der Illustration mehr wie ein Freund und Begleiter als wie ein Feind oder Verführer. Wodurch die Bilder die blutrünstige Geschichte, die ja schon bei den Grimms viel von ihrer Brutalität verloren hat, noch einmal idyllisch verbrämen.
Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Und wie der Wolf das gesagt hatte, sprang er aus dem Bette und auf das arme Rotkäppchen und verschlang es.
Der Fressakt wird nur sehr, sehr selten dargestellt. Also von 1000 Büchern, die ich hier habe, gibt es vielleicht 4 oder 5, die das bildlich umsetzen.
Was verständlich ist, weil man doch bis heute Sorge hat, Kinder könnten sich erschrecken. Umso beliebter bei Illustratoren ist aber, und das ist kein Widerspruch, die ja ebenso brutale Szene, in der dem Wolf der Bauch aufgeschnitten wird. Der liegt da häufig regungslos auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt und gebiert quasi das Rotkäppchen und die Großmutter. Weil er aber der Böse ist, ist eher Schadenfreude als Mitleid angesagt.
Wie er ein paar Schnitte getan, da sah er das rote Käppchen leuchten. Und wie er noch ein wenig geschnitten, da sprang das Mädchen heraus und rief: Ach, wie war ich erschrocken! Was war so dunkel in dem Wolf seinem Leib?
Im 20. Jahrhundert setzt sich die skizzierte Entwicklung fort. Illustrationen aus der Zeit des aufziehenden Nationalsozialismus präsentieren dann weitestgehend Protagonisten, die dem arischen Klischee entsprechen. Blond und blauäugig blickt das Rotkäppchen, manchmal in Tracht, in die typisch deutsche Landschaft. Für kreative Neuerungen gibt es in dieser Zeit kaum Raum, weder künstlerisch noch finanziell. Denn spätestens mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wird die Bilderbuchproduktion sehr zurückgefahren. Papier, Farben, Druckmaschinen und Chemikalien, sie haben andere Aufträge zu erfüllen. Nach dem Zweiten Weltkrieg explodiert die Märchenrezeption förmlich, nicht nur in Deutschland. Nostalgisches und parodistisches, Satire und Weiterdichtung gehen Hand in Hand. Zu den neuen Interpretationen kommen neue Techniken und Gestaltungsweisen. Foto- und Computertechnik halten Einzug in die Illustration.
Aber es ist natürlich auch typischerweise so, dass viele Bilderbuchillustratoren betonen, dass sie Künstler sind, auf verschiedenen Gebieten arbeiten, dass das Bilderbuch eben nur ein Teil ihres Gesamtövres ist.
Tomi Ungerer und Nikolaus Heidelbach, Klaus Ensikat und Morrill Sendak, Roberto Innocenti und viele bekannte und auch noch unbekannte junge Illustratoren haben sich in den vergangenen Jahren mit den Grimmschen Märchen auseinandergesetzt. Großartige und kreative Neuerungen gibt es da und vor allem immer mehr junge Illustratorinnen. Stella Dreis zum Beispiel, die Texte völlig weglässt und in fantastischen Wimmelbildern mehrere Märchen gleichzeitig erzählt. Oder die Schweizer Künstlerin Varya Lavata, der die grafisch radikalste Reduktion des Rotkäppchenmärchens gelang. Auf einem Leporello, abstrakt, nur mit Punkten, die in Größe, Farbe und Form variieren. Allesamt künstlerische Erfindungen, die nicht für breite Lesermassen und auch nicht zuerst für Kinder bestimmt sind, aber ihr eigenes Publikum und ihre Liebhaber finden. Das Märchen vom Rotkäppchen verzaubert seine Leser weltweit seit mehr als 200 Jahren. Seine Symbolik und die starke Formalisierung seiner Sprache forderten auch Illustratoren immer neu heraus. Und die Balance zwischen Reiz und Gehorsam, Abenteuer und Gefahr stellt sich jedem Künstler und jeder Epoche neu.
Rotkäppchen aber ging fröhlich nach Haus und tat ihm niemand etwas zuleid.